Ich darf einen schönen guten Morgen wünschen. Bin ja ersucht worden, heute doch in einer ordentlichen Sprache zu sprechen. Weil sehr viele Leute da sind, die meinen groben Gebirgsdialekt einfach nicht verstehen. Jetzt werde ich mich mit Gottes Hilfe wirklich bemühen, so zu reden, dass mich jeder Einzelne tatsächlich versteht. Darf mich ganz kurz vorstellen, mein Name ist Hirsch Schröder, ich bin bald 53 Jahre alt, komme aus Annaberg im Lammertal, das sind den Salzburger Bergen, bin jetzt bald 30 Jahre verheiratet mit meiner Frau Marianne, die da hinten sitzt. Wir haben gemeinsam 4 Kinder, die alle schon erwachsen sind. Wir sind auch schon seit 5 Jahren Oma und Opa, haben sehr viel Freude mit unseren Enkelkindern und wie ich in den letzten Tagen erzählt habe, wurde unser turbulentes Leben oder mein turbulentes Leben Gnade gefunden bei Gott. Und 1992 im August durfte ich mich zum Herrn Jesus Christus bekehren. Und seither ist unser Leben wirklich verändert, total verändert worden. Und ihm sei der Dank dafür. Ich glaube, es ist nicht notwendig, dass ich jetzt noch mehr davon erzähle. Vielleicht noch kurze Grüße aus unserer Christengemeinde in Radstadt. Das liegt dann im Bongau, auch in den Salzburger Bergen. Wir fahren da jeden Sonntag 30 Kilometer hin. Aber es zeichnet sich jetzt bereits ab, dass der Herr möchte, dass auch im Lammertal, in unserem abgelegenen Tal, eine Gemeinde entstehen soll. Und mit gemeinsamer Hilfe arbeiten wir schon daran und der Herr hilft uns dabei und wir freuen uns schon darauf, wenn auch in diesem abgelegenen Tal dann eine Christengemeinde bestehen kann. Dies einmal im Vorhinein. Ich habe mich vorbereiten dürfen auf ein Thema, wo vielleicht ein paar von euch sagen, ach, betrifft mich doch gar nicht. Ich habe Erfolg in meinem Leben, in meiner Familie sind alle gesund, es gibt keine Probleme. Ich habe sogar geistliches Wachstum, bei uns gibt es Frieden, wir sind ausgeglichen, wir fühlen uns wohl. Aber ich bin überzeugt, es gibt auch Menschen unter uns, die haben vielleicht Probleme am Arbeitsplatz. Die erleben dieses moderne Wort Mobbing, Tag für Tag. Die sind herausgefordert, weil sie vielleicht finanzielle Sorgen haben. Sie sind womöglich krank oder irgendjemand in der Familie ist krank. Vielleicht haben sie sogar einen tragischen Todesfall hinter sich. Womöglich den ganzen Tag über Stress, wenig Ruhe und noch dazu geistliche Niederlagen. Und vielleicht siehst du mit gewissen Sorgen und Ängsten der Zukunft entgegen, wo doch so viel auf uns hereinstürzt. Kann aber auch sein, dass du sagst, ich selber mache mir keine Sorgen, aber ich habe Sorge um die anderen. Vielleicht um die Kinder, um die eigenen Kinder oder um Kinder von Bekannten und Verwandten. Eines bin ich mir sicher, es sitzt kein einziger Mensch in diesem Raum, der sich noch nie gesorgt oder geängstigt hätte. Da bin ich überzeugt davon. Und mir fällt dazu auch eine Bibelstelle ein aus Hiob. Im Buch Hiob im 3. Kapitel lesen wir im Vers 25 und 26 folgendes, wie Hiob sagt, denn ich fürchtete einen Schrecken und er traf mich. Und vor dem mir bangte, das kam über mich. Ich war nicht ruhig und ich rastete nicht und ich ruhte nicht. Da kam das Toben. So lesen wir das in der Bibel im Buch Hiob. Und wir wissen, Hiob war ein Mann, der über vielen Teilen seines Lebens Wohlstand hatte, großen Wohlstand. Und sogar in diesem Wohlstand war er letzten Endes von Ängsten gequält, eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo überhaupt kein Grund dafür vorhanden gewesen wäre. So möchte ich zum heutigen Thema direkt kommen. Ich habe ihm den Titel gegeben, Ängste und Sorgen. Wo finde ich Hilfe? Wieso ängstigen wir uns eigentlich? Warum? Was sind denn die Gründe dafür? Ich denke, dass niemand von uns schwere materielle Not leidet. In unseren Ländern ist das irgendwie nicht mehr so aktuell. Und trotzdem sind so oft Sorgen und Ängste da. Immer wieder. Und was bewirken diese Sorgen und Ängste? Was bewirken sie? Wenn wir ganz ehrlich sind, dann bewirken sie Unsicherheit und sie bewirken vielleicht eine Niedergeschlagenheit und was vielleicht das Ärgste ist, sie rauben uns den inneren Frieden. Diesen Frieden, den sich jeder von uns so sehr wünscht. Wie schon gesagt, es ist nicht die materielle Not in unseren Ländern, die uns Angst macht, aber die Umstände um uns herum, die sind oft bestens geeignet, uns Angst und Furcht und Schrecken einzujagen. Immer wieder passiert das. Aber wie können wir jetzt diesen inneren Frieden haben? In einer Welt voll Ungerechtigkeit, in einer Welt von Konflikten, von Unsicherheiten, wo wirklich bei einigen dieses Leben doch ein Existenzkampf ist. Jeden Tag. Für mich persönlich war es interessant, was Angst überhaupt ist. Und ich habe nachgeschaut in einem Lexikon, weil ich selbst mit Angst nicht so viel zu tun habe. Ich sage, was ist eigentlich Angst? Habe ich mir die Frage gestellt. Und da ist drinnen gestanden im Lexikon, Angst ist das schmerzvolle Gefühl, dass Gefahr droht. Und dann ist noch dabei gestanden, die Gefahr mag echt oder eingebildet sein, aber eines ist sicher, die Angst ist echt. Die ist echt. Und Furcht und Kummer, ist gestanden, sind Formen dieser Angst. Die Furcht ist eine Angst von einer vorausgeahnten, bekannten Gefahr, eine Gefahr, die man kennt. Und der Kummer, wenn man über diese Ängste sogar noch so dahin brütet und die immer im Kopf hat. So ist im Lexikon gestanden. Aber das ist ja für uns vielleicht gar nicht so interessant. Interessant ist ja das, dass gerade diese Zustände, Angst, Furcht, Schrecken, in uns im Innersten etwas erzeugen. Und sie untergraben letzten Endes unseren Seelenfrieden. Und zwar total. Jeder soll sich einmal vorstellen, einen schönen Garten. Einen schönen Garten mit wunderschönen Blumen. Und plötzlich wird dieser herrliche Garten überwuchert von Unkraut. Das steht uns vor Augen, gell? Und man stellt sich die Frage, woher kommt dieses Unkraut? Wo kommt es her? Wie werde ich es wieder los? Hat Gott gar keine Möglichkeit gegeben, davon frei zu werden? Wir wissen genau, wir wissen alle, dass Gott x Möglichkeiten hat, davon frei zu werden. Und ich lese eine Bibelstelle, die jeder von euch wahrscheinlich sofort parat hätte. Und diese steht in 1. Petrus 5, im Vers 6 und 7. Da schreibt der Apostel Petrus zu uns, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. eine großartige Bibelstelle. Und wenn wir die wirklich von ganzem Herzen nehmen, dann sehen wir haben eigentlich gar keinen Grund, geängstigt zu sein. Wir müssten nicht uns ängstigen. Und wir wissen aber genau, dass wir es dennoch tun. Immer wieder. Dass wir dennoch Angst haben und uns Sorgen machen. Was ist es? Warum ist es so? Ist es, weil wir Angst haben, dass er, der große Gott, uns im Stich lässt? Oder ist es vielleicht sogar, dass die Angst daher rührt, weil wir letzten Endes im innersten Herzen uns nicht seinem Willen unterordnen wollen? Das entdecke ich bei mir manchmal. Oder lassen wir uns überhaupt vom Teufel übers Ohr hauen, wie man so schön sagt? Indem der uns weismachen will, ha, du bist ja letzten Endes der Verlierer, wenn du dein Leben ausnahmslos diesem Gott zur Verfügung stellst. Du bist ja der Verlierer. Und wir wissen, dass der Teufel nichts an mehr Freude hat, als einen Christen zu Fall zu bringen. Wir wissen genau, er kann uns ja direkt letzten Endes nichts mehr tun. Wir sind gerettet. Aber wenn es ihm gelingt, einen Christen auszuschalten, dass er kein Vorbild mehr ist, dass er kein Zeugnis mehr ist in der Welt, hat er letzten Endes alles erreicht, was er erreichen will. Und so denke ich mir wirklich, dass diese drei Bereiche, die ich gerade vorgetragen habe, dass die immer wieder mal auf uns zutreffen. Bei einem mehr, bei anderen weniger. Und oft, wenn ich so Kinder beobachte, waren die gerade so süß, diese Kinder, da denke ich mir, was sind wir Erwachsene doch für komische Geschöpfe? Ich hoffe, dass mir niemand böse ist von den Erwachsenen. Unsere Kinder haben uns ja so viel voraus, oder? Wenn wir ganz ehrlich sind, was tut ein Kind, wenn es Angst hat? Ich weiß es von meinen eigenen, als sie noch klein waren. Was tut ein Kind? Es läuft sofort zu seinen Eltern, zu Vater, zur Mutter. Warum? Weil es weiß, dort finde ich Trost, dort finde ich Hilfe, dort finde ich alles, was ich brauche. Das macht ein Kind ganz natürlich, gell? Ganz klar. Da gibt's gar keine langen Überlegungen. Ein Kind macht das völlig spontan. Es macht das Richtige. Es läuft dorthin. Und so, liebe Geschwister im Herrn, dürfen wir uns, glaube ich, wirklich vor Augen halten, was wir für einen Vater haben. Gell? Wir müssen uns das immer wieder von Neuem bewusst machen, dass wir einen gewaltig großen, herrlichen, himmlischen Vater haben, zu dem wir zu jeder Zeit kommen können. Immer wieder. Und er ist viel größer als unsere irdischen Eltern. Viel mächtiger. Und wir können jederzeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit können wir zu ihm kommen. Wie großartig, wie gewaltig. Aber warum tun wir es oft so wenig? Warum machen wir es nicht so spontan wie die Kinder? Ich persönlich weiß genau, warum ich es oft nicht mache. Und ich möchte eine Bibelstelle aus dem 1. Johannesbrief vorlesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 16 und 18. Da steht mein persönlicher Grund drinnen, warum ich es oft nicht sofort mache. In 1. Johannes 4, 16 und 18 lesen wir Folgendes. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Eine interessante Aussage des Apostel Johannes. Und wenn ich manchmal über das nachdenke, oder gerade hier bei der Vorbereitung zu diesem Thema, bin ich eigentlich zurückgekommen an den Anfang der Menschheitsgeschichte, zu Adam und Eva. Weil ich mir die Frage gestellt habe, wann hat denn diese Furcht begonnen, die da offensichtlich vorhanden ist, von der Apostel Johannes schreibt. Und wenn ich zurückkomme zum Sündenfall, in 1. Mose im 3. Kapitel, da steht in den Versen 9 und 10 Folgendes: Und Gott der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. Vielleicht liege ich falsch mit meinen Gedanken, aber ich glaube doch, dass uns genau dieser Grundgedanke immer wieder mal zu schaffen macht. Adam wusste genau, dass er einen Fehler gemacht hat. Er wusste es genau, und er wusste auch, dass er letzten Endes verdient hatte, bestraft zu werden. Wusste er genau. Und genau deshalb fürchtete er sich. Und es ist eine interessante Frage, wenn ich sage, wie viele Tage in deinem Leben gibt es, an denen Gott kein Recht hätte, dich zu bestrafen, weil du alles richtig gemacht hast. Und ich gebe für mich eine Antwort: keinen einzigen Tag. Aber was sagt Johannes? Johannes sagt klar: Eine uneingeschränkte Liebe zu Gott treibt die Furcht aus, sagt er. Unmissverständlich. Und Geschwister, es gibt keinen Zweifel, wir können diese Liebe haben. Das Opfer des Herrn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha hat doch den Weg dazu geebnet, hat doch die Grundlage dafür geschenkt. Und wir wissen alle, ich glaube, da sind wir uns einig, wenn sich ein Mensch durch das Wort Gottes als verlorener Sünder erkennt, seine vielen Sünden vor Gott von ganzem Herzen bereut, dann ein Umkehr von einem Leben ohne Gott hin zu einem Leben mit Gott und Jesus Christus als seinen Heiland im Herzen aufnimmt, ihm von ganzem Herzen vertraut, dann ist er nach der Bibel wirklich gläubig, wie die Bibel klar sagt. Und dem hat der Herr alles vergeben, alles, was er Falsches getan hat und alles, was er noch Falsches tun wird. Alles hat er ihm vergeben. Ich bin begeistert von diesem Psalm 103, wo da steht: So fern der Osten ist vom Westen, so fern hat er unsere Sünden weggetan. Und wenn wir wissen, wenn wir uns die Erdkugel anschauen und suchen den Westen und den Osten, wir kommen nie zur Rande. Gell? Immer wieder gibt es ja Westen und Osten. Und so fern hat er unsere Sünden weggetan. Das ist ja großartig. Gell? Der Gläubige braucht sich nicht mehr von dieser Strafe Gottes zu fürchten. Überhaupt nicht. Er ist wirklich vollendet in der Liebe. Das ist unsere Stellung, die wir für Gott haben dürfen. Das wissen wir. Irgendwie wissen wir das. Aber nehmen wir es in unserem innersten Herzen immer an? Das ist die Frage. Haben wir vielleicht doch immer wieder diese Gedanken eines strafenden Gottes da im Hinterkopf drinnen? Die Gefahr ist so groß. Ich denke gerade, wir in der Gemeinde machen jetzt das Buch Jesaja durch. Und wenn man dann den ersten Teil sich anschaut, da ist immer wieder von Gericht und Vernichtung die Rede. Dass einem fast Angst und Bange werden könnte. Also da geht es grauenhaft zu. Und ich glaube, das ist gerade auch dann der Fall in unserem Denken. Wenn unser Gewissen sagt, ach, du warst schon wieder schwach, du hast schon wieder gesündigt, du hast schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Und dann denke ich automatisch an Jesaja, die Schlechtheit des Volkes Israel. Immer wieder sind sie gefallen. Und dann komme ich drauf, aber ich bin doch überhaupt nicht besser. Aber was ist jetzt das Problem? Ein anklagendes Gewissen verursacht Angst. Und gerade bei uns Christen ist das oft ein Problem. Und das machen sich dann Befürchtungen und Kummer breit in unserem innersten Herzen. Ganz ähnlich wie beim Hiob, von dem wir am Anfang gelesen haben. Aber wie werden wir dieses anklagende Gewissen los? Das durchaus da sein kann. Wir wissen genau, die Sünden unter den Tisch zu kehren, das kann es nicht sein. Das bringt nichts. Und unsere Gedanken zu verdrängen, das bringt genauso nichts. Wenn wir tun, als wären sie gar nicht da. Die tauchen immer wieder auf. Immer wieder. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns tagtäglich Gottes Vergebung und seiner perfekten Liebe bewusst sind. Immer wieder neu. Damit unsere Ängste, die durchaus immer mal da sind, vertrieben werden können. Aber ich bin auch überzeugt davon, wir können diese Gewissheit nicht haben, solange wir unwillig sind, unsere Sünden zu bekennen, die wir durchwegs haben. Und ich bin immer wieder froh, dass wir diese Verse haben im ersten Johannesbrief. Und ich lese jetzt vom ersten Kapitel den Vers 8 und 9, wo Johannes da deutlich schreibt unter der Führung Gottes. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also man sieht genau im Prinzip diese drei Schritte, die wir immer wieder tun müssen, weil wir leider immer wieder sündigen. Erstens, wir müssen die Sünde erkennen, die tatsächlich oft ein Grund ist für unsere Ängste und Befürchtungen. Wir müssen sie Gott bekennen und müssen eindeutig seine Vergebung in Anspruch nehmen, immer wieder. Und das Dritte machen wir oft nicht. Das Dritte, wir müssen alles jetzt streichen aus unserem Gedächtnis und nicht so tun, wie bei uns auf einer Almhütte mir oben gestanden ist, wenn endlich über eine Sache das Gras drüber gewachsen ist, kommt bestimmt wieder ein Esel, der es wegfrisst. Und oft sind wir diese Eseln selber. Warum? Weil wir Gottes Vergebung nicht vollständig in Anspruch genommen haben. Und das müssen wir tun. Wir dürfen genauso machen, wie Kinder es tun, wenn ein Gewitter kommt. Ich habe das mit den eigenen Kindern öfters erlebt. Was tut das Kind, wenn das Gewitter kommt? Es tut das Gleiche, wie wir vorher schon gesagt haben. Es läuft sofort zu den Eltern oder zum Vater. Der Vater nimmt es in den Arm, habe ich oft gemacht, drückt es an sich und beruhigt das Kind. Und ist jetzt das Gewitter weg, oder? Das ist immer noch nicht weg. Das Gewitter hat noch nicht aufgehört. Es tobt mit voller Stärke. Aber das Vertrauen des Kindes zum Vater ist so groß, beschert ihm so viel Schutz und so viel Geborgenheit und die Angst ist weg, obwohl das Gewitter noch tobt. Und ich glaube, wenn du vielleicht mit Ängsten und Sorgen immer wieder geplagt bist, dann wäre es schön, wenn wir jetzt gemeinsam nur zwei Beispiele aus der Heiligen Schrift uns anschauen, aus dem Matthäusevangelium, wo man so deutlich sieht, der Herr ist immer da für dich und für mich. Er ist immer da und er kümmert sich immer wieder um uns. Zweimal sehen wir den Herrn Jesus im Matthäus-Evangelium auf einer Überfahrt auf das jenseitige Ufer. Und jedes Mal erhebt sich ein wilder Sturm. Wir kennen alle diese Stellen. In Kapitel 8 und in Kapitel 14. Und mir gefallen diese Beispiele so gut, weil sie so praktisch sind für unser persönliches Leben. Weil sind wir uns ganz ehrlich, seit wir uns bekehrt haben, jeder Einzelne von uns, sind wir doch auch auf so einer Überfahrt. Gell? Wir sind nicht mehr von dieser Welt, sagt die Bibel, aber wir sind auch noch nicht am Ziel. Lesen wir den Text in Matthäus 8, 18. Matthäus 8, 18 und 23. Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen. Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf, bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Großartige Bibelstelle, gell? Ein Sturm kommt auf. Kein kleiner, ein großer. Ein großer Sturm. Und diese Situation, glaube ich, kann man relativ gut verstehen, oder? Warst du schon mal auf einem Schiff, wo ein Sturm gekommen ist? Ich leider noch nicht. Aber ich kenne etliche, die das erlebt haben. Es gibt Leute, die können dieses Gefühl sehr gut beschreiben. Das da plötzlich eintritt, gell? Plötzlich beginnt das Schiff zu schaukeln wie wild. Rundherum ist Wasser. Im Prinzip ist das Schiff der einzige sichere Boden. Und der schwankt ständig. Gell? Ja, da sind so manche schon ganz übel seekrank geworden. Und wenn wir das jetzt aufs Geistliche umdeuten, geht's uns doch ganz genau gleich. Gell? So schön und wunderbar die Fahrt mit einem Schiff sein kann, im Nu kann alles zur Bedrohung werden, wenn es so wild zugeht. Und wie ich schon gesagt habe, wir befinden uns auch in so einer Überfahrt in unserem Leben, seit unserer Bekehrung. Aber eines dürfen wir an diesem Beispiel sehen, das wir gerade gelesen haben. Es ist jemand immer mit uns auf dieser Fahrt. Und wir meinen oft, er schläft. Aber wenn wir auch meinen, er schläft, er ist da in diesem Lebensschiff. Er ist immer da. Und es ist vielleicht wirklich eine natürliche Reaktion, wenn man Angst hat in solchen Situationen. Wenn so ein Sturm daherkommt. Wie tröstlich ist das, dass die Jünger auch Angst hatten? Das ist ja tröstlich, gell? Die haben sich auch nicht besser verhalten, wie wir uns heute oft verhalten, gell? Und leider sind wir oft genauso wie die Jünger Kleingläubige. Immer wieder. Weil wenn Schwierigkeiten und Nöte in unserem Leben auftauchen, dann vergessen wir so leicht, dass er selbst, der Herr Jesus, immer noch in unserem Boot ist. Auf unserer Überfahrt. Er hat sich mit uns verbunden. Wie dankbar dürfen wir dafür sein? Er hat sich mit uns verbunden, damit wir sicher das jenseitige Ufer erreichen. Zu 100%. Ganz egal, wie stürmisch der Seegang ist. Ganz egal, wie wild es in unserem Leben vielleicht zugeht. Aber das Schöne ist dies, wenn Jesus mit im Boot ist, dann kann das Schiff nicht untergehen. Und das ist großartig. Die Jünger hätten sich so sicher sein können, dass er zur rechten Zeit helfen wird. Und wir dürfen es genauso. Wir dürfen absolut sicher sein. Aber wie oft haben wir diese Gelegenheit schon verpasst, dass wir stille geworden wären und auf ihn vertraut hätten. Wie oft haben wir ihn durch unser Misstrauen eigentlich verunehrt, wenn wir ganz ehrlich sind. Und darüber sollen wir Buße tun. Er selbst hat uns ja eingeladen zu dieser Reise, oder? Zu dieser Überfahrt. Er hat ja gesagt zu den Jüngern, lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer. Als er dich gezogen hat in deinem Unglauben und du glauben durftest plötzlich durch seine Gnade, dann hat er gesagt, lass uns übersetzen ans jenseitige Ufer, bis wir hingelangen bis zum Himmel. Aber er hat uns nicht versprochen, dass es eine Überfahrt wird ohne Probleme. Das hat er uns nicht versprochen. Ich denke da an eine Stelle im Johannesevangelium, wo Jesus sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt in mir, in der Welt. Da habt ihr Bedrängnis. Aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Und das ist ein absoluter Trost. Das ist ein gewaltiger Trost. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Da dürfen wir uns sicher sein. Komplett unter Kontrolle hat er alles. Wir dürfen in seinem Frieden ruhen. Immer wieder, jeden Tag. Und ich weiß, es ist leichter gesagt hier von der Kanzel, als aus dem Alltag dann direkt getan. Aber wir dürfen es. Und lesen wir bitte noch die zweite Stelle. In Matthäus 14, 22 bis 33. Auch diese Stelle ist großartig. Da ist dann ein bisschen was noch dabei. Matthäus 14, 22 bis 33. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst! Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Interessant, gell, in diesem zweiten Beispiel sind in diesem Sturm, in diesem gewaltigen Sturm, die Jünger ganz alleine auf dem See vorerst. Und der Herr ist alleine auf dem Berg, um zu beten, haben wir gelesen. Und hier wird uns die andere Seite dieser Überfahrt vorgestellt. Und was ist so schön? Der Herr Jesus ist für uns tätig. Jeden Tag. Er sitzt zur Rechten Gottes und er verwendet sich Tag für Tag, Nacht für Nacht für dich und für mich. So ist es beschrieben in Römer 8, Römer 8, 34. Er lebt für immer, um sich für uns zu verwenden, für die Gläubigen. Ist das nicht großartig? Was für ein Geschenk. Und er kann uns aus allen Nöten und Sorgen retten, immer wieder. Ich denke da an den Hebräerbrief, wo mal drinnen steht, er lebt für immer, um sich für uns zu verwenden. Und er kann uns aus allen Gefahren und Nöten und Sorgen des Lebens retten. Oft hat es den Anschein, du bist allein mit dem allem. Aber Jesus sieht es immer, wie in diesem Beispiel. Er sieht genau, wie es dir geht. Und er betet für dich vor seinem Vater. Ist das nicht großartig? Es gibt keinen besseren Fürsprecher als ihn. Er bringt alles in der rechten Weise vor seinen Gott und Vater. Ja, mehr noch, er weiß ja jetzt schon, was auf dich noch alles zukommt. Alles weiß er. Und er verwendet sich für dich und für mich jeden Tag und jede Nacht. Damit wir in unseren Prüfungen nicht ermatten und nicht erliegen. Und er spricht tagtäglich zu dir, wie da zu den Jüngern. Sei guten Mutes, fürchte dich nicht. Immer wieder, jeden Tag. Und so glaube ich, dürfen wir alle mitsammen immer wieder, wir wissen ja nicht, wie lange wir leben, aber diesen Zeitabschnitt, den wir noch haben, dürfen wir uns immer wieder ihm anvertrauen. Tag für Tag. Er wird für uns sorgen und wir dürfen in ihm ruhen. Etwas dürfen wir noch lernen, diese Geschichte mit dem Petrus. Er verwendet sich nicht nur für uns, er tut auch immer wieder Wunder. Stell dir vor, dieses Wunder, was er da mit Jesus gemacht hat, ein Wunder, das fast nicht zu begreifen ist. Und was hat Petrus dann gesagt? Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel für uns. Petrus sagt, Herr, wenn du es bist, dann, gell? Und glaube, das dürfen wir auch tun. Wir dürfen uns da Petrus zum Vorbild nehmen und auch sagen, ja, Herr, wenn du es bist, dann ist es möglich, gell? Und er ist es, gestern, heute und in Ewigkeit, wie der Hebräerbrief schreibt. Und da sehen wir diesen Petrus, der sein ganzes Vertrauen auf den Herrn Jesus setzt und nicht enttäuscht wird. Wann erst beginnt er wieder zu sinken im Wasser? In dem Moment, wo er auf die Umstände schaut und plötzlich dem Herrn Jesus nicht mehr ganz vertraut, dann sinkt er. Und sind wir uns ganz ehrlich, wann sinken wir? Ganz genau gleich. Wir sinken geistlich hinab, wenn wir plötzlich unser Vertrauen auf etwas anderes setzen, auf unsere eigene Kraft, auf bestimmte Methoden und so weiter. Und dann sinkt man. Weil auf irgendetwas setzt man immer sein Vertrauen. Da sind wir uns sicher einig. Ja, manchmal ist es nicht einfach, diesem Herrn immer zu vertrauen. Aber ich habe heute keinen besseren Rat mit. Ich habe nur diesen. Was bringt es uns letzten Endes, wenn wir mit Ängsten und Sorgen in die Zukunft schauen, wenn wir uns mit Gedanken quälen, deren Ausgang wir noch gar nicht wissen? Und oft denken wir über was nach und sorgen uns über was, was wir nicht mal wissen, ob es überhaupt eintreten wird. Passiert uns auch. Und genau diese Sachen, wie wir am Beginn gehört haben, rauben uns den Frieden Gottes. Ja, mehr noch, sie lähmen uns. Und darum möchte ich jetzt zum Schluss noch eine Bibelstelle lesen aus dem Philipperbrief. Die ist so großartig, die begeistert mich immer wieder. Aus dem Philipperbrief im 4. Kapitel schreibt uns Paulus, ja nicht, er schreibt uns, er ruft uns zu, er fordert uns auf. Das ist eine Aufforderung, die wir uns wirklich zu Herzen nehmen sollen. Philipper 4, ich lese die Verse 4 bis 7. Da schreibt Apostel Paulus unter der Führung des Heiligen Geistes: Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Und jetzt kommt dieser Tipp. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und was ist die Folge, wenn wir das tun? Dann schreibt er, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Großartige Verse. Ich habe keine Ahnung, wie lange es bei euch normalerweise dauert. Aber gerne möchte ich noch ein praktisches Beispiel erzählen dazu. In unserer Gemeinde war eine Frau, die hat ihr 6. Kind erwartet. Eine gläubige Frau, die von ganzem Herzen den Herrn Jesus lieb hatte. Und es war eine sehr komplizierte Geburt. Es war dann letzten Endes eine Totgeburt. Sie hat irrsinnig viel Blut verloren und sie hat schon mitbekommen, es wird ganz, ganz, ganz kritisch. Und die Ärzte auf der Intensivstation, die sind ganz schnell herumgelaufen und man hat gemerkt, es ist äußerst bedrohlich. Und diese Schwester im Herrn, sie hatte absoluten Frieden. Und das konnten die überhaupt nicht zuordnen. Gell? Die hatte vorher schon mit ihrer Familie gebetet für diese Geburt. Vater, dein Wille soll geschehen. Wie es läuft, so ist es gut. Ich werfe mich in deine Arme. Egal was kommt. Und sie lag da und hatte einen solchen inneren Frieden im Herzen, dass alle, die Schwestern, die Ärzte, die da beteiligt waren, nur gestaunt haben, wie eine Frau in diesem kritischen Moment so einen inneren Frieden und so eine Ruhe haben kann. Das ist genau dieser Friede, der jeden Verstand übersteigt. Und das Kind konnte leider nicht gerettet werden. Aber die Frau konnte gerettet werden durch die Gnade des Herrn, die Hände der Ärzte und ihre Gedanken gelenkt haben, dass das nochmal gut ausgegangen ist. Und es hat dann nachher sehr wertvolle Gespräche gegeben. Okay, mit den Ärzten, mit den Schwestern, die das nicht zuordnen konnten, wo diese Frau ihren Frieden, der jeden Verstand übersteigt, da bewahren konnte in dieser Situation. Und ich glaube, das Gleiche. Ich wünsche jetzt niemandem, dass es meine Geburt hat. Das ist ja klar. Aber in jeder Situation, egal wie sie ist, dürfen wir letzten Endes auch diesen Frieden Gottes in allen Umständen unser eigen nennen, wenn wir nur ihm das Vertrauen schenken. Und so möchte ich schließen. Geschwister, vergessen wir nicht, wir sind letzten Endes auch auf einer Überfahrt. Und diese Überfahrt von unserem Leben seit der Bekehrung, bis uns der Herr abberuft in den Himmel, die kann durchaus sehr rau und stürmisch sein. Und gar nicht bequem. Aber eines dürfen wir nicht vergessen. Wir werden alle sicher am Ziel ankommen. Das ist gewiss, das hat uns zugesagt. Und noch was, wir sind nicht allein bei dieser Überfahrt. Der Herr Jesus ist Tag für Tag mit uns und für uns. Er betet jeden Tag für uns. Wir dürfen in seinem Frieden, der jeden Verstand übersteigt, dürfen wir ruhen. Tagtäglich. Was für ein Geschenk. Ich möchte noch beten. Wunderbarer Gott und Vater, wir stehen letzten Endes alle da vor dir mit leeren Händen und möchten dir die Anbetung bringen über deinen Sohn Jesus Christus, der die Grundlage dafür geschaffen hat, dass wir diesen unbeschreibbaren Frieden in allen Umständen haben dürfen und haben können. Oh, wir möchten dich anbeten, dass du uns Gnade geschenkt hast, dass wir begreifen durften, wer wir sind und wer du bist. Wir möchten dich anbeten dafür, dass du ein Erlösungswerk geschaffen hast, das nie mehr erneuert werden muss, das immer zur Verfügung steht. Wir preisen deine Auferstehungskraft, die tagtäglich zur Verfügung steht, jedem Glaubenden, der dir das ganze Vertrauen entgegenbringt. Wir haben letzten Endes alles, was wir brauchen zu dieser Überfahrt bis zu deinem Ziel im Himmel. Und so beten wir zu dir. Du kennst unsere Schwachheit und unsere Unzulänglichkeit. Wir beten zu dir, dass du uns hilfst, dass wir tagtäglich dir unser ganzes Vertrauen entgegenbringen. Oh, wir danken dir, dass du das tust. Amen.